Britpod Crime, England's mystery crime stories.
As soon as he was confined, they administered chloroform to subdue him. Then they drowned him in a bathtub on the 15th of January, 1978.
Weil du ja heute wieder eine neue Crime-Folge für uns hast, lieber Klaus, wollen wir natürlich als erstes mal wissen, in welche Region Englands du uns diesmal entführen wirst. Wir hatten ja schon Kent, wir hatten Cornwall, erinnere ich mich, sogar Australien. Aber wo wurde jetzt gemordet?
Unser heutiger Fall führt uns zunächst nach Schottland in die Nähe von Edinburgh, in den abgelegenen Ort North Berwick. Und so viel darf ich schon verraten, Alex. Dort kommt die Polizei einem Verbrecherleben auf die Spur, das kein britischer Kriminalfilm besser hätte erfinden können.
Aber jetzt spann uns bitte nicht zu sehr auf die Folter. Worum geht es? Um einen Mord aus Rache, um Konkurrenz, um Eifersucht, so die typischen Dinge?
Um Gier. Denn was an diesem eisigen 16. Januar 1978 in North Berwick geschah, öffnete der schottischen Polizei das Tor zu einer Reihe bisher unentdeckter Morde.
Und wer war der Täter?
Das verrät uns eine Radiomeldung vom 18. Januar mit dem Statement des Polizeisprechers, der die Öffentlichkeit über eine spektakuläre Festnahme in Kenntnis setzte.
On the evening of Monday, the 16th of January, a car drew up at the Blenheim Arms.
Am Abend des 16. Januar fuhr ein Auto in North Berwick vor dem Blenheim Arms Hotel vor. Zwei Männer buchten sich im Hotel ein. Sie verhielten sich verdächtig und der Hotelmanager informierte die örtliche Polizei.
Following the discovery in North Berwick on 16th January 1978, a motor car containing a deceased body.
Am 16. Januar 1978 wurde in einem Auto in North Berwick eine Leiche entdeckt. In diesem Zusammenhang wurde der wegen Diebstahl gesuchte 53-jährige Archibald Thompson Hall dem Sheriffgericht in Harrington überstellt.
Eine Leiche im Auto. Und wer war das?
Der Tote war ein Halbbruder des festgenommenen Archibald Thompson Hall, ermordet aus brüderlichem Hass. Aber das war gar nicht das Erschreckendste an diesem Fund. Am schockierendsten war für die britische Öffentlichkeit, dass der Mordverdächtige unter dem Aliasnamen Roy Fontaine zu den angesehensten Butlern der adligen Oberschicht Englands gehörte.
Was? Habe ich ja noch nie gehört. Ein Butler mit kriminellem Doppelleben.
So könnte man sagen. Auf den ersten Blick war dieser Mann ein Dieb und ein Hochstapler, ja, wie aus dem Polizeilehrbuch. Elegant, eloquent, ein Meisterdieb eben. Doch das war nur eine Seite seines Lebens. Die andere war düster, kalt und mörderisch. So mörderisch, dass Archibald Thompson Hall später den Namen der Killer-Butler erhielt.
Das ist ja wirklich gruselig. Vielleicht sollten wir mal wie immer zunächst mit seinem Lebensweg beginnen. Wie wurde denn Archibald Hall zu dem, was er dann wurde?
Das ist tatsächlich sehr interessant, denn da spielt auch viel Psychologisches eine Rolle. Archibald Hall wurde 1924 in Glasgow geboren und nach seinem Vater benannt. Der war beim Militär. Nach Archibald Junior kam noch ein Mädchen auf die Welt, Jahre später dann, und das wird in Halls Leben doch noch eine gewisse Rolle spielen, wurde seine Mutter von einem anderen Mann schwanger und gebar Archibalds Halbbruder Donald. Aus Hass auf seinen Vater nannte Archibald sich schon als Kind am liebsten Roy. Er war nicht leicht zu erziehen, wie der Journalist Peter Kane zu berichten weiß. Roy Hall war ein rebellischer Teenager und musste schon mit 13 Jahren wegen Diebstahl und bösartigem Verhalten vor Gericht erscheinen. Er kam mit einer Rüge davon. Für 60 Tage ins Gefängnis musste er zum ersten Mal 1941 wegen Diebstahl aus einem Haus. Zwei Jahre später erneut für 30 Tage für Diebstahl von Kriegsvorräten.
He often skipped school and went to music performances. During this time, he noticed that performers were adored by the audience, regardless of their standing in society.
Für Musikveranstaltungen schwänzte er oft die Schule und merkte, wie Künstler bewundert wurden, egal aus welcher Schicht sie kamen. Stets bekam er Ärger. Mit 17 kam er in die Psychiatrie. Mit 19 lächelte er wieder, doch er kannte keine Gewissensbisse bei Fehlverhalten und schien ohne Moral. Laut Bericht war er eine Gefahr für die Gesellschaft. Insgesamt kam er dreimal ins Heim.
The court sent Roy to an asylum three times. During one stint, his mother visited him, While they were walking on the ground,
dann verhalf ihm seine Mutter zur Flucht und kümmerte sich um ihn.
It was obvious that she had helped him escape. He was at large for a month and she took care of him. And Phillips, a divorcee friend of his mother's, took Roy on a date for his
Ann Phillips, eine abenteuerlustige Bohemienfreundin seiner Mutter, hatte ihn zu seinem 16. Geburtstag verführt.
Roy was spellbound and decided that his life would be one of risk and danger.
Von da an wollte er selbst ein aufregendes, risikoreiches Leben führen. Sie lebten in Glasgow's West End und hatten einen polnischen Freiheitskämpfer als Untermieter. Roy musste mit Captain Jakobski Zimmer und Bett teilen und merkte, dass er beide Geschlechter liebte.
Roy discovered he was in fact attracted to both genders.
Tja, und nach all diesen Erlebnissen macht Archibald alias Roy dann wirklich wahr, was er sich immer gewünscht hatte. Er beginnt eine kriminelle Karriere. Er will ein Meisterdieb werden. Und dafür denkt er sich schon in jungen Jahren eine ziemlich raffinierte Methode aus.
Und was macht er? Ich meine, Einbrüche oder Überfälle?
Nein, viel eleganter. Er lässt sich von Maklern durch teure Häuser führen, die er angeblich für die Familie anmieten will. Dabei merkt er sich die Wertgegenstände, Seiteneingänge sowie Sicherungsanlagen und kehrt dann später zurück, um sich das zu holen, was er am meisten begehrt.
Und was ist das?
Juwelen und Antiquitäten. Und er macht seinen Job gut. So gut, dass er bald darauf nach London ziehen kann, um dort ein noch größeres Rad zu drehen. Später, zum Ende seines Lebens, wird er dazu sagen: Ich hatte eine laszive Vorliebe für Juwelen und schöne Antiquitäten. Allein der Besitz von Juwelen lässt mein Herz höher schlagen. Ich wollte schöne Juwelen von reichen Leuten stehlen. Das war eine bewusste Karriereentscheidung.
Wahnsinn! Und das in so jungen Jahren. Ich meine, London war ja zu dieser Zeit eine echte Hochburg von Gangsterbanden. Aber seltsam, dass er da nicht irgendwo mitgemischt hat, oder?
Ja, er sah sich mehr als Einzelgänger und als eleganter Dieb. Auf diesen Begriff stößt man bei seinen Geständnissen immer wieder. Offiziell arbeitete er als Antiquitätenhändler.
Und er wurde nie geschnappt?
Oh, doch. Weil er in Schottland Juwelen gestohlen hatte und beim Verkauf unvorsichtig war, erhielt er eine Gefängnisstrafe. Doch dort, im Knast, beginnt nun der zweite Teil seiner kriminellen Häutung. In der beengten Gefängniszelle arbeitet er ununterbrochen weiter an seiner äußeren Wirkung. Er wird sprachgewandter, trainiert sich seinen schottischen Akzent ab und lernt noch mehr über Antiquitäten.
At the time, being gay was illegal in England.
Zu dieser Zeit war Homosexualität in England illegal. Die meisten schwulen Männer waren zum Schein verheiratet und trafen sich mit ihren Freunden an diskreten Plätzen. Roy erfand sich neu, nannte sich nun Roy Fontaine und tauchte so in die versteckt schwule Londoner Upper Class ein. Roy Hall war ein kleiner schottischer Dieb gewesen, Roy Fontaine ein Londoner, der am liebsten in den Haushalten der Aristokratie arbeiten würde. Sein neuer Name war inspiriert von der Oscar-Gewinnerin Joan Fontaine, die er nach dem Hitchcock-Film Rebecca verehrte. Mit dem neuen Namen gab Roy sich oft als reicher Amerikaner oder Adliger aus, was er sehr überzeugend tat. Er hatte keine Ausbildung als Butler, aber er besaß Charme. Er wusste, dass im Nachkriegsengland ein Butler Luxus war und dass ein tadelloser Kandidat den Job bekommen konnte. Doch vorerst ging er auf Gay-Partys und gab vor, mit mächtigen Männern geschlafen zu haben, wie Lord Mountbatten, dem Entertainer Vic Oliver und dem Theaterautor Terence Rattigan. Diese Männer waren längst tot, also konnte niemand seine Behauptungen nachprüfen. 1952 kam er nach 2 Jahren aus dem Gefängnis, weil er einen Juwelenladen ausgeraubt hatte. Seine Eltern waren jetzt geschieden. Schwester Marion arbeitete als Hausmädchen auf Schloss Dunblane, wo man Roy einen Job als Chauffeur anbot.
Marion was working as a housekeeper in a castle at Dunblane. Her employers offered Roy a job as a driver.
Was für eine Metamorphose. Aber klar, Englands High Society war zu dieser Zeit bereits ziemlich, sagen wir mal, dekadent und das hat Roy Fontaine sich natürlich zunutze gemacht.
Im Jahr 1952 wird er immer waghalsiger. Aus dem Job als Fahrer auf Schloss Dunblane wird schon bald eine Stellung als Butler mit gefälschten Referenzen. Damit hat er endgültig Zugang zu den adligen Kreisen. Er macht seine Arbeit gut und wird von Herrenhaus zu Herrenhaus weiterempfohlen.
Aber er ist doch sicher ein Dieb geblieben und das Ganze war nur Tarnung, oder?
Genau das war sein Geschäftsmodell. Und er geht äußerst geschickt vor. Unter dem Deckmantel des perfekten Butlers spioniert er nicht nur das eigene Herrenhaus aus, sondern auch die Nachbarschaft. dann schlägt er irgendwann zu und stiehlt. Denn die Anwesen der englischen Oberschicht, das weiß man ja, sind seit jeher voller Antiquitäten. Sobald irgendwo ein Verdacht gegen ihn entsteht, verlässt er die Arbeitgeber wieder und sucht sich einen neuen Butlerjob. Später äußerte er sich auch dazu. Ich lebte nicht nur in schönen Häusern, die ich ausrauben konnte, sondern es gab auch einen Hauch von Klasse. Meine Vorliebe für Antiquitäten, schöne Schmuckstücke und Kultur sind von meiner Kriminalität getrennt. Durch meine Arbeit für die Reichen konnte ich beide Aspekte meiner Persönlichkeit ausleben.
Aber man muss ihn doch da auch mal irgendwann geschnappt haben. So viel Glück kann doch keiner haben.
Tatsächlich wird er im Jahr 1964 zu 10 Jahren Haft verurteilt. Doch geschickt wie er ist, kann er nach 2 Jahren aus dem Gefängnis fliehen und lebt mit einer Irin namens Margaret zusammen. Sie bekommen sogar ein Kind.
Ist ja echt wie aus einem Film.
Die Beziehung geht auseinander, als Hall erneut geschnappt wird und nun noch länger einsetzen muss. Erst 1972 kommt er wieder frei. Doch jetzt ist er nicht mehr derselbe. Sein Leben nimmt erneut eine Wende, denn durch die lange Gefängniszeit ist aus dem reinen Dieb jemand geworden, der nun mit aller Brutalität seinen Weg gehen will.
Das hast du ja schon erwähnt, Klaus, dass Roy Fontaine alias Archibald Hall in der psychiatrischen Klinik als mitleidlos beschrieben worden war. Aber fängt er jetzt erst an zu morden?
Tja, alles beginnt damit, dass er nach dem Gefängnis noch eine Weile in psychiatrischer Behandlung bleiben soll. Dort lernt er die 51-jährige Krankenschwester Mary Cockle kennen und sie werden ein Paar.
Und sie bleiben zusammen?
Nein, denn Roy Fontaine wird sofort wieder rückfällig und nimmt in Dumfries, Schottland, eine Stelle als Butler an. Aber wie in einem Schachspiel bleibt Mary Cockle ihm im Hintergrund erhalten. Tja, und wird später noch eine große Rolle spielen.
Wer ist denn sein neuer Arbeitgeber?
Lady Peggy Hudson, die ehrenwerte Witwe des ersten Baronets Hudson in Curtleton House. Natürlich will Fontaine auch sie bestehlen, doch die alte Lady Hudson ist so reizend, dass er es nicht übers Herz bringt. Eigentlich unglaublich. Der abgebrühte Meisterdieb hat plötzlich Mitleid.
Aber das klingt ja jetzt wieder nach einer Wende zum Guten.
Tja, das hätte es vielleicht sein können. Doch leider taucht sein alter Gefängniskumpel David Wright als Wildhüter bei Lady Hudson auf und der will die alte Dame sehr wohl bestehlen. Und nicht nur das. Er droht damit, Fontaine bei Lady Hudson zu verpetzen, falls er nicht mitmacht. So kommt es zum Streit der beiden Männer, in dessen Verlauf Roy Fontaine mit Wright auf die Jagd geht und ihn dort hinterrücks erschießt. Anschließend vergräbt er die Leiche im Wald und erzählt seiner Arbeitgeberin, Wright sei weitergezogen. Dabei entdeckt Lady Hudson durch Zufall aber doch Fontaines kriminelle Vergangenheit und der muss Hals über Kopf nach London fliehen.
Was? Das ist der reine Wahnsinn, Klaus. Das klingt ja alles, als würdest du uns einen Romaninhalt erzählen. Ist das wirklich alles wahr?
Das und noch viel mehr. Denn jetzt, Alex, nach dem ersten Mord, dreht sich das Rad des Bösen immer schneller.
Und Fontaine arbeitete wahrscheinlich erneut als Butler.
Richtig. In London beim ehemaligen Labour-Abgeordneten Walter Scott Elliott und seiner Frau Dorothy. Beide sind sehr wohlhabend.
Walter Scott Elliott, 82, and his 60-year-old wife Dorothy shared a penthouse apartment in Chelsea's Richmond Court.
Walter Scott Elliott, 82, und seine 60-jährige Frau Dorothy wohnten in einem Penthouse in Chelsea. Walter, aus vornehmer schottischer Familie, war pensionierter Abgeordneter, erzogen in Eton. Die Scott Elliotts waren sehr reich. Roy sah großen Gewinn vor sich. Wenn er es geschickt anstellte, musste er nie mehr arbeiten. Dazu brauchte er einen Helfer. Dessen Name war Michael Kitto. Fontaine lernte ihn in einer Bar durch seine alte Freundin Mary Cockle kennen. Kitto war ein Kleinkrimineller. Roy wusste, dass er mit ihm den richtigen Mann gefunden hatte.
Roy believed Mrs. Scott Elliott was at a nursing home receiving therapy for her arthritis.
Als Roy Fontaine glaubte, Doris Scott Elliott befinde sich zur Arthritisbehandlung in einer Praxis, ging er mit Kitto in das Penthouse, um ihm alles zu zeigen. Doch Doris, sie kam früher nach Hause und hörte mit, wie sie im Schlafzimmer über die Wertsachen sprachen. Die beiden Männer überwältigten Dorothy. Einer schlug sie nieder, der andere erstickte sie. Jetzt musste auch ihr Mann ermordet werden. Am nächsten Morgen trafen sie sich mit Mary Cockle, 51 Jahre alt. Zusammen wollten sie Walter Scott Elliott unter Drogen und Schlafmittel setzen und Mary als seine Frau ausgeben, sodass er Dorothys Fehl nicht bemerken würde. Mary setzte dazu eine Perücke auf. Dann stieß noch Roys Gefängnisfreund John Wooden dazu. Sie legten die tote Dorothy in den Kofferraum des Autos und setzten den halbbetäubten Scott Elliott auf den Rücksitz.
They traveled to Newton Arlash, where Wooden leased a Ford Granada under the name.
So fuhren sie nach Newton, wo sie einen Ford Granada auf Walter Scotts Namen gemietet hatten. Wooden fuhr wieder nach Hause, die anderen drei weiter nach Schottland, wo Roy ein Cottage gemietet hatte. Mary saß mit der Perücke und den Dorothys Nerz hinten neben Walter Scott. Während Mary und der schon komatöse Walter Scott dann im Cottage blieben, fuhren die anderen beiden los, um Dorothys Körper an einem abgelegenen Ort zu begraben.
Assassins then traveled back to London, where they took over the Scott Elliott home. They selected treasures such as jewelry, crystal, china.
Dann fuhren sie zurück nach London, um im Penthouse des Scotts Elliots Juwelen, Porzellan und Silber einzusammeln. Als sie wieder im Cottage ankamen, packten sie Mary und die betäubte Geisel Walter Scott Elliott ins Auto und fuhren noch weiter nach Norden. Bei einer Taverne erzählten sie dem Wirt, ihr Großvater sei Trinker und schlafe deshalb im Auto.
On December 14th, because Scott Elliott wanted to answer nature's call. After a little stroll, the homicidal three decided that it was time to dispose of him. While Walter Scott Elliott urinated under a tree,
bei Inverness musste Walter Scott mal, ging an einen Baum und sie versuchten ihn von hinten zu erwürgen. Doch Scott wehrte sich und wurde am Ende im Gerangel mit dem Spaten erschlagen. Sie begruben ihn gleich dort im Gelände. Roy sagte später, er kämpfte besser als ich annahm. Seine aristokratischen Vorfahren mussten ihn gepolstert haben.
And buried his fragile, emaciated corpse. I recall saying, he put up a better
Über Inverness fuhren sie nach Aviemore weiter, wo sie Juwelen verkauften. In Edinburgh machten sie ein paar Antiquitäten zu Geld. Derweil hatte Mary Cockle keine Gewissensbisse, sich mit Juwelen der toten Dorothy zu schmücken. Als Roy wollte, dass sie auf den prächtigen Nerz verzichtet, weigerte sie sich.
When Roy instructed her to discard a sumptuous mink coat as damning evidence, she resisted.
Tja, und das ist Mary Cockles Todesurteil. Denn jetzt, so kurz vor seinem Ziel, wirklich reich zu sein, ist Roy Fontaine unerbittlich.
Wahnsinn. Also wird auch sie umgebracht.
Roy erschlägt sie in dem gemieteten Cottage in der Grafschaft Cumbria mit einem Schürhaken. Dann stecken die beiden Männer Marys Leiche in einen Plastiksack, tragen sie zum Auto und fahren sie zu einem einsamen Ort.
Und wo war das?
Bei Middlebury. Dort werfen sie die Tote in einen Fluss. Die Leiche wird Weihnachten 1977 von einem Schäfer entdeckt, zur selben Zeit, als sich Roy und Michael im fröhlichen Weihnachtsurlaub befinden. Doch sie können nicht lange feiern, denn im Januar 1978 macht ihnen jemand ganz überraschend einen Strich durch die Rechnung.
Ein Mitwisser, oder?
Nein, Roys ungeliebter, pädophiler Halbbruder Donald.
After Christmas. The two thieves turned
Nach Weihnachten kehrten die Diebe, die zu Mördern geworden waren, in ihr Versteck in Cumbria zurück. Von dort aus fuhren sie mehrfach nach London, um die Wohnung der Scott Elliots zu säubern. Nach einer dieser Fahrten fanden sie im Cottage einen ungebetenen Besucher vor. Roy Fontaines Halbbruder Donald war aus dem Gefängnis entlassen worden und wusste nicht, wohin. Irgendwann hatte Roy mal gesagt, er könne nach Cumbria kommen, obwohl Roy und Donald sich nicht ausstehen konnten. Donald hasste Roy, weil er schwul war, und Roy Donald, weil der pervers war. Roy und Michael Kitto erzählten Donald von einem angeblichen Raubüberfall, bei dem sie einen Wächter fesseln müssten. Sie wollten es an Donald ausprobieren. Sobald dieser gefesselt war, betäubten sie ihn mit Chloroform und ertränkten ihn in der Badewanne. Sie verstauten die Leiche im Kofferraum des Ford Granada und fuhren Richtung schottisches Hochland, um ihn dort zu begraben. Tja, und nun schließt sich der Kreis wieder. Fontaine und Kitto haben Pech. Der schottische Winter, das wissen wir ja beide aus Erfahrung, Alex, kann unerbittlich kalt, schneereich und stürmisch sein. Irgendwann kommen die beiden Männer also mit dem Ford Granada nicht mehr weiter und müssen im Ort North Berwick Schutz suchen. Sie kommen im Blenheim Arms Hotel unter.
Ah, das war das Hotel aus der Anfangsszene, oder? Mit der Festnahme.
Ja, aber die Festnahme selbst ist eine Verkettung unglaublicher Zufälle. Fontaine hatte Kitto angewiesen, vor dem Besuch des Hotels sicherheitshalber das Nummernschild auszutauschen. Dann betreten sie das Blenheim Arms und gehen an die Bar. Doch der Barkeeper, der ein guter Menschenkenner ist, hat plötzlich das Gefühl, dass die beiden Hochstapler oder Zechpreller sein könnten und ruft diskret die Polizei. Fontaine und Kitto werden aufs Revier gebeten, wohin sie auch ganz höflich mitgehen. Doch während eines Toilettenganges gelingt es Fontaine zu fliehen. Er kommt aber nicht weit und wird schnell wieder festgesetzt.
Und wird denn das Auto mit der Leiche im Kofferraum erst daraufhin durchsucht?
Ja, zumal einem Polizisten auffällt, dass die damals übliche Steuerplakette am Fenster nicht mit dem Nummernschild übereinstimmt. Dann erinnert man sich plötzlich an die Anzeige eines Antiquitätenhändlers, dem die Verdächtigen kurz vorher Schmuck und Antiquitäten weit unter Wert angeboten hatten. Er hatte sich die Autonummer notiert, was die Polizei schließlich zur ausgeraubten Wohnung in London führt. Ja, wie bei einem Dominospiel, bei dem plötzlich alle Steine fallen.
Es klingt alles wirklich unfassbar. Wie du gesagt hast, eine Spirale von Kaltblütigkeit und Gewalt. Und wie verlief später der Prozess gegen die beiden Täter?
Es gab zwei Prozesse, in London und Edinburgh. Da es ja die Todesstrafe nicht mehr gab, wurde Archibald Hall zu einem Minimum an 15 Jahren Gefängnis plus Sicherheitsverwahrung verurteilt, also im Grunde genommen lebenslänglich. Er unternahm mehrere Selbstmordversuche und starb schließlich im Jahr 2002 mit 78 Jahren als ältester lebenslänglicher Großbritanniens.
Und sein Gehilfe Michael Kitto?
Bekam ein Minimum von 15 Jahren und wurde irgendwann auch wieder entlassen. Danach verwischt sich seine Spur. Aber weißt du, was die Richter beim Prozess als Ironie des Schicksals bezeichnet hatten? Dass Kitto dankbar sein musste, vor diesem Gericht stehen zu dürfen, denn Archibald Hall, alias Roy Fontaine, hatte auch ihn umbringen wollen.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.